Also dieses Bewusstsein überhaupt darüber, etwas wurde mir angetan und das wird jetzt von Generation zu Generation weitergegeben. Ich glaube, das ist nicht mal wirklich angekommen bei meinen Eltern. Ich glaube, es ist auch eine sehr tragische und erschütternde Erkenntnis. Also wenn man merkt, dass man da sozusagen in so einem Erbe auch von Trauma sich bewegt und das auch weiter vererben möchte. Ich glaube, für Eltern kann das eigentlich auch eine sehr erschütternde Einsicht sein.
Sarah und Mara im Gespräch mit. Der Podcast von der Frauenzentrale Zürich.
Wir wollen Vorurteile abbauen.
Und Verbindungen schaffen.
Wir wollen mit unseren Gästen über ihre Lebenswelten reden.
Ihre Perspektiven und Erfahrungen.
Und ihre Sünden.
Und wir wollen auch wissen, was sie verdammt gut können.
Guten Morgen, Mara.
Guten Morgen, Sarah.
Hast du gut geschlafen?
Hey, ich habe wirklich gut geschlafen.
Ach ja?
Ja.
Weil ich dachte, du bist sicher ein bisschen nervös heute?
Ja, ich war schon nervös.
Weil du hast dich riesig gefreut auf unsere heutige Gästin.
Ja, war ein großer Wunsch auch von mir, die Gästin heute hier zu haben.
Mhm. Magst du mehr darüber sagen?
Ja, also sie ist Autorin von Radikale Zärtlichkeit. Wir werden sie dann gleich weiter vorstellen. Hallo Shada.
Hallo Shada.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Willkommen in Zürich.
Dankeschön. Ich habe schon gerade die ganze Zeit versucht, während ihr gequatscht habt, mich nicht so mit Kichern und Grunzen bemerken.
Ja, wir waren ja jetzt noch zurückhaltend.
So schön bist du hier.
Ja,
dankeschön. Ich freue mich.
Ja, ich weiß von Mara, also ich habe mich übrigens auch sehr gefreut auf heute. Aber
ich muss mich nicht durchsetzen. Das war wirklich ganz klar. Ja,
ich weiß von Mara, aber auch, dass das Buch Radikale Zärtlichkeit sie sehr bewegt hat. Sie hat mir viel auch, also mit mir darüber gesprochen. Und Mara, magst du ein bisschen darüber was erzählen, was das bei dir ausgelöst hat?
Ja, ich habe einfach viele Antworten auf meine Fragen gefunden in dem Buch. Und ich habe es mehrmals gelesen, intensiver, mal weniger intensiv. Ich habe Gespräche dazu gehört und Podcasts. Ich war an deiner Lesung. Und es war ja nicht so, dass jetzt alles, was darin steht, für mich total neu war. Aber es war halt diese Suche in mir nach, was ist Liebe, wie kann ich Liebe leben? Und du hast mir da wie Alternativen mit diesem Buch gebracht, die Möglichkeit von Zärtlichkeit für mehrere Menschen, dass nicht jede empfundene Liebe romantische Liebe sein muss, dass man auch pragmatische Entscheidungen fällen kann, dass man viel mehr Möglichkeiten hat als das Skript von romantischer Liebe, das wir so verinnerlicht haben. Also Mann, Frau lernen sich kennen, haben Kinder, gründen eine Familie, leben in einer Kleinfamilie. Das war halt für mich immer Wunsch einerseits und andererseits habe ich gemerkt, dass mir das wie zu eng ist. Mhm. Und ich hatte sehr starke Gefühle in mir, dass ich Liebe empfinde für, also auf die unterschiedlichsten Arten, für die unterschiedlichsten Menschen. Und jetzt habe ich vorher ja gerade ins Buch geschaut und da ist eine Widmung drin von dir, von dieser Lesung, das ist ein Jahr her. Dann haben wir gesagt, was, ein Jahr, das kann nicht sein. Es ist auch viel länger. So kommt es mir eben auch vor, weil in diesem Jahr bei mir dann sehr viel passiert ist. Und ich für mich jetzt Entscheidungen getroffen habe, die schon auch mit radikaler Zärtlichkeit zu tun haben, natürlich nicht alleine.
Wow.
Ja, das ist die Geschichte zum Buch und warum ich unter anderem Shada Kurt hier eingeladen habe oder wir eingeladen haben.
Shada, das ist sicher nicht das erste Mal, dass du hörst, dass dein Buch bewegt, dass du damit auch etwas auslöst, Prozesse anstößt. Was löst das in dir aus?
Es ist nicht das erste Mal, aber es ist jedes Mal auf eine neue Art und Weise irgendwie auch überwältigend, weil, also wenn man ein Buch schreibt, also zumindest ist es bei mir so, das passiert ja eher in so einem kleinen abgeschlossenen Kämmerlein und dann geht man zu Lesungen, dann ist man zwar viel im Dialog auch mit Menschen, aber immer auf eine Art und Weise, dass es ein bisschen gelenkt ist, also ne, den Umständen entsprechend bei einer Lesung und dann gibt es irgendwie Fragen aus dem Publikum und es bewegt sich alles eher auf so einer ja fast schon oberflächlichen Ebene und wenn dann Menschen mir wirklich erzählen, was das Buch mit ihnen getan hat und auch zum Teil welche Entscheidungen sie gefällt haben oder wie das ihr Leben ganz konkret verändert hat, dann macht es mich glücklich, aber es macht mir auch ein bisschen Angst, weil ich dann das Gefühl habe, ich habe eine sehr große Verantwortung und ich weiß gar nicht, ob ich der gewachsen bin und ob ich überhaupt im Bewusstsein dieser Verantwortung dieses Buch geschrieben habe. Ich habe ganz unterschiedliche E-Mails bekommen in den letzten Jahren von Menschen, die mir geschrieben haben, dass sie das Buch gelesen haben und dann sich getrennt haben. Aber auch von Menschen, die das Buch gelesen haben und dann geheiratet haben. Also es gibt allerlei, also ich glaube am Ende, klar muss ich auch irgendwie einsehen, dass Menschen eben aus diesem Buch etwas für sich mitnehmen, was sie auch irgendwie brauchen und was und dass ich da jetzt gar keine große Macht drüber habe, die ich auch gar nicht haben will und haben sollte. Deswegen ist es jedes Mal auch auf eine Art und Weise auch überraschend und ein bisschen überwältigend, ja.
Ja, also bei mir war es ja auch so, man ist ja schon in dem Prozess. Mhm. Und dann kauft man dieses Buch ja unter anderem auch, weil man in diesem Prozess ist und mehr darüber erfahren will. Aber magst du ein bisschen erzählen, was so an dich dann herangekommen ist von diesen Geschichten? Also hast du Mails bekommen? Haben die Leute dich angesprochen auf der Straße? Oder ich stelle mir das auch krass vor. Es ist ein Bestseller, dass man dann ja auch so sichtbar wird und bekannt wird.
Das war schon krass. Also AutorInnen sagen das ja häufig über ihre Bücher. Also wenn die Bücher dann sehr erfolgreich werden im Sinne von Verkaufszahlen, das ist ja, ich habe damit gar nicht gerechnet. Und ich muss es auch sagen, ich habe damit nicht gerechnet. Und ich habe das, ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal dann auf der Straße beziehungsweise auf dem Weg in einen Park angesprochen wurde und da gemerkt habe, irgendwas passiert gerade. Und es war eigentlich vor dem offiziellen Erscheinungstermin, aber das Buch war dann irgendwie schon inoffiziell 2 Wochen auf dem Markt. Und dann bin ich in den Park gelaufen und habe nach meinen FreundInnen gesucht, die da irgendwo ein Picknick veranstaltet haben. Und neben mir lief dann eine junge weibliche Person und sie meinte dann zu mir, du bist Shader Kurt, oder? Ich habe dein Buch gelesen. Und sie war fast schon so den Tränen nah und total elektrisiert. Und ich dachte, was passiert hier? Ich meine, ich hatte schon vorher eine gewisse Reichweite durch meine journalistische Arbeit und da kam es schon ein, zweimal vor, dass Menschen mich angesprochen haben, jetzt in einer Bar oder auf der Straße, so hey, ich kenne dich, ich lese deine Texte, voll cool. Aber diese Art wirklich, wo ich gemerkt habe, dieser Mensch ist irgendwie emotional, also wirklich körperlich total ergriffen, war ich so, okay, ja. Yeah. Und dann ging das alles sehr, sehr schnell. Also die Resonanz war schon überwältigend. Es hat mich sehr gefreut, aber irgendwann habe ich auch gar nicht mehr, ich bin einfach nicht mehr mitgekommen. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich so nach einem Jahr einfach auch irgendwie sehr ausgelaugt war und auch einfach ausgebrannt, weil ich damit wirklich nicht gerechnet habe und dann diese ganze, auch mit den ganzen Reaktionen irgendwie umzugehen und irgendwie auch immer darauf. Also es ist mir auch immer wichtig, wenn Menschen mir zum Beispiel Nachrichten schreiben, mir Dinge aus ihrem Leben erzählen, dass ich das nicht einfach so abtue und sage, ja, ja, danke, mach's gut, sondern auch irgendwie ne, drauf reagiere und nett zurückschreibe und drauf eingehe. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, ich kann es gerade nicht mehr leisten. Also ich kann irgendwie, ich scheitere gerade an meinen eigenen Ansprüchen. Und ja, also waren intensive Jahre dann nach der Erscheinung des Buchs.
Das Überwältigende kann ja auch überfordernd sein, wie du das beschreibst, und dann auch auslaugend, erschöpfend vielleicht auch. Wie tust du dir Gutes in solchen Momenten oder wie schaffst du es auch, die Selbstfürsorge dabei nicht zu vergessen?
ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich schaffe. Ich lerne das gerade. Ich mache seit etwa einem Jahr Therapie. Ich glaube, das ist eine große Baustelle in meinem Leben, also Selbstfürsorge und nicht immer Fürsorge nach außen zu tragen und vor allem die Bedürfnisse anderer Menschen, sei es jetzt in meinem näheren Umfeld oder auch von Menschen, die ich nicht kenne, zur Priorität zu erheben. Und ich habe wirklich tatsächlich irgendwann gelernt, dass ich auch nicht auf jede Nachricht eben in voller Länge, in voller Intensität antworten kann, dass ich mich auch mal rausziehen muss, dass es auch manchmal okay ist, dass ich
eben nicht verfügbar bin die ganze Zeit für mein nächstes Umfeld, genauso wie auch für Menschen, die ich gar nicht kenne. Und ich glaube, ja, damit fängt es an und da versuche ich immer noch dran zu arbeiten. Aber sonst, was ich einfach so ganz praktisch aus Selbstfürsorge mache oder Quality Me Time, ist ganz unterschiedlich. Also manchmal wirklich einfach einen Tag rumhängen und nichts machen, in die Therme gehen, Ballerspiele.
Ballerspiele. Yeah.
Oder auch True Crime.
Das würde meinen Sohn jetzt freuen.
Ja, ja, ich habe ja so eine gewisse Interesse und Neigung auch für Videospiele, bringe da auch so ein Sammelband zu kritischen Spielestudien bald heraus mit zwei Mitherausgebern. Und ja, ich habe vor allem einen großen Spaß an Ballerspielen, weil es ist wirklich so eine ganz stupide motorische Tätigkeit, die sehr im Kontrast steht zu dem, was ich sonst beruflich mache. Ja.
Ja, mein Sohn hat jetzt neu ein Argument.
Ah ja, was für eins?
Ich höre ihn schon, wenn ich sage, diese Ballerspiele, die Shader Kurt spielt auch Ballerspiele. Yes.
Ich muss immer gut aufpassen.
Super.
Aber ich finde das spannend. Ich habe ein paar Frauen, die sehr feministisch sind um mich, die Videospiele gamen und Ballerspiele. Und ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Aber ist das so was verbreitet ist in der feministischen Szene? Es fällt mir auf. Es ist wirklich, es gibt einige, die ich kenne.
Aber hast du nichts so, was du so total Widersprüchliches machst? Also
natürlich.
Ich liebe zum Beispiel Trash-TV zu schauen. Ja, und wirklich also so die übelsten Formate, die eigentlich allem widersprechen, an was ich glaube. Aber ich finde das so super entspannend.
Ja, ich auch als Realitätscheck. Ne?
Ja. Ich lese die ganzen Bücher über Antikapitalismus und gehe mir dann die Nägel machen.
Ja.
Oder bestelle mir meine Schuhe bei Zalando. Ja. Ich stehe sogar dazu öffentlich.
Ich bestelle auch zum Teil Bücher bei Amazon.
Ja, genau. Also natürlich. Wir sind keine perfekten Menschen. Aber was du ja auch ansprichst mit der Therapie und jetzt auch diesem zu dir selbst schauen und zu deinen eigenen Ressourcen schauen, ist ja ein bisschen radikale Zärtlichkeit zu dir selbst, oder? Oder wie deutest du das, dass das jetzt so kommt?
Na, ich deute das als, also klar, es ist irgendwie natürlich eine Geste der Zärtlichkeit mir selbst gegenüber, obwohl ich auch, also so hilfreich und sinnvoll ich jetzt für mich zum Beispiel so einen therapeutischen Prozess finde, weiß ich immer noch, das ist am Ende immer Symptombekämpfung. Also in einem gesellschaftlichen System, in einem patriarchalen, kapitalistischen, rassialen System, was immer wieder gewisse Gewaltverhältnisse hervorruft, wo Menschen körperliche Gewalt erfahren oder psychische Gewalt, keine Zeit haben, um sich selbst zu kümmern, Angst um ihre Liebsten haben müssen, Angst vor Armut haben müssen, Angst vor Abstieg, Angst vor Abschiebung etc., ist dann natürlich dann in eine Psychotherapie zu gehen und dann irgendwie zu lernen, mit diesen Umständen umzugehen, eigentlich ja so ein bisschen Symptombekämpfung, weil das Problem an sich ja bestehen bleibt. Und aber gleichzeitig, glaube ich, ist es gerade vielleicht auch für weiblich sozialisierte, erzogene Menschen, die schon sehr früh oftmals lernen, eher nach anderen zu schauen als nach sich selbst. Und irgendwie auch in so einem, Ich habe das Leben auch sehr lange als so ein Minenfeld empfunden. Also ich hatte immer das Gefühl, ich mache bald einen falschen Schritt und dann explodiert alles. Oder ich muss die ganze Zeit so eine Art, so ein Modus von Selbstschutz sein und immer so ein bisschen horchen und immer so Spuren lesen und mich in Sicherheit bringen. Es hat natürlich auch sehr viel mit Erfahrung zu tun, die weibliche Menschen tun, auch von Gewalt, physischer Gewalt oder auch wirklich ganz reale Bedrohungsgefühle, Erfahrungen auf der Straße oder in der Familie. In meinem Fall hat das auch sehr viel mit Traumata zu tun, die von Generation zu Generation weitergegeben werden, auch im Sinne von Migrationserfahrungen und Entwurzelung und Entfremdung und Ausbeutung auf der Arbeit. Und all diese Sachen, genau, haben dazu geführt, dass ich wirklich jahrelang in so einem ständigen Anspannungs- und Angstmodus war und die ganze Zeit das Gefühl hatte, jeden Moment passiert etwas Schlimmes, jeden Moment. Ich muss immer darauf vorbereitet sein. Ich muss immer vorbereitet sein darauf, dass ich mich irgendwie zur Wehr setzen muss. Und auch zu lernen in der Therapie, dass es nicht so sein muss und dass ich auch manchmal einen Vertrauensvorschuss geben kann. Nicht nur anderen Menschen gegenüber, sondern auch mir selbst. Das erspart mir sehr viel Kraft und Energie, habe ich das Gefühl, die ich dann in andere Sachen, zum Beispiel Ballerspiele, auch mal stecken kann. Oder auch natürlich ernsthaftere Sachen.
Ja, das Thema Traumavererbung ist ja auch, ja, was momentan immer mehr diskutiert wird. Und ich möchte dazu kurz dich vorstellen, damit man ein bisschen versteht, warum du dich auch damit beschäftigst. Du bist in Köln aufgewachsen. Deine Großeltern sind in den 60er Jahren aus der Türkei nach Köln gekommen. Wenn ich das jetzt, ich hoffe, ich habe das mich richtig informiert, sonst korrigierst du mich. Deine Großmutter hat in einer Wurstfabrik gearbeitet. Mhm. Dein Großvater in Köln, bei Ford. Deine Mutter, die mitkam, konnte keine Schulbildung erfahren. Sie musste sich um die Geschwister kümmern. Und sie hat dann einen jungen Mann aus der Türkei geheiratet, deinen Vater, den sie, glaube ich, einmal getroffen hatte, der aber unter dem politischen System in der Türkei auch gelitten hat. Und sie sind dann zusammen auch nach Köln. Dein Vater hat dann auch bei Ford
gearbeitet. Erstmal, ja, genau. Aber ich glaube, das ist ziemlich
und,
üblich.
Ja, genau. Und deine Mutter hat dann an der Kasse gearbeitet. Das ist genau. So deine Herkunftsgeschichte.
Ja, auch. Also ich glaube, wichtig ist auch, dass meine Eltern beide aus Kurdistan kommen, also aus dem türkisch besetzten Kurdistan, und meine Vaterseite auch kurdisch ist, aber ich meine, die kurdische Identität und Geschichte ist ja auch sehr verwoben mit Assimilation, also Entfremdung von der eigenen Identität und Sprache, Vertreibung, Gewalt, Genozide. Mhm. Und ich glaube, das ist auch, also es hat nie in meiner Erziehung oder in meinem Aufwachsen, war es sehr präsent, aber das ist so ein Thema, das ich jetzt eher im Erwachsenenalter, also in diesem Alter jetzt gerade so ein bisschen entschichte und darüber nachdenke, was das eigentlich auch nochmal vielleicht für Traumata erzeugt hat, die auch wieder von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Aber genau, grundsätzlich ist es sehr richtig zusammengefasst.
Dann hast du studiert Philosophie und Romanistik. Und du warst schon früh auch aktivistisch und hast dich stark gemacht in antikapitalistischen oder kritischen Gruppen. Mhm. Und ja, dann hast du geschrieben, du bist Journalistin, und dann kamen deine Bücher Radikale Zärtlichkeit und jetzt ganz kürzlich deine Essay Hass. Auch darüber möchten wir dann noch sprechen. Genau. Aber zum Thema Traumavererbung, können wir da noch kurz einsetzen? Ich finde das schon, also für mich war das, also meine Eltern sind ja nicht migriert, aber meine Mutter ist im Zürcher Oberland aufgewachsen, auf dem Land, und sie hat sehr stark diese Geschichten von Verdingkindern erlebt und war ist sehr geprägt von Behördengewalt oder Angst vor Behördengewalt. Ihr gesamtes Umfeld war davon bedroht. Wenn man in der Schweiz damals nicht eben dem Kleinfamilienbild oder der angepassten Frau entsprach, dann war das bedrohlich. Und bis in die 80er Jahre gab es noch die Verdingkinder, also Kinder, die von alleinerziehenden Müttern zum Beispiel in Höfen platziert wurden als...
Die wurden einem entzogen.
Die wurden entzogen von den Behörden. Es gab dann allumfassende Beistandschaften, Einweisungen in Psychiatrien, Zwangssterilisationen etc. Und diese Behördenangst, also ich hatte das lange in meinem Leben mehr, spürte ich das dann so, als ich darf nicht zu fest nicht der Norm entsprechen, sonst ist das dann bedrohlich. Und wenn ich das dann zu öffentlich mache oder wenn ich jetzt wieder mein Leben ändere oder wenn ich jetzt wieder etwas mache, was nicht in dieses Mann-Frau-Kleinfamilien-Ding oder angepasste Frau passt, ja, dann ist das gefährlich. Und dann habe ich, ich habe mal eine Geschichte auch dann darüber geschrieben, einen Artikel, diese Ängste, die ich dann gespürt habe auch, und ich bin dann in Gespräch mit meiner Mutter und wir konnten wahnsinnig viel klären. Sie hat mir sehr viel nochmals erzählt aus ihrer Kindheit. Wir haben gemeinsam nach Antworten gesucht bei den Großen, bei der Großmutter, beim Großvater. Gewisse hatten wir nicht, aber nur schon so ins Gespräch zu kommen, war extrem heilsam. Kannst du das mit deinen Verwandten, deinen Vorfahren, solche Dinge besprechen? Woher das kommt, was sie erlebt haben, wie sie das geprägt haben, was das für Ängste sind, was sie spüren und die du spürst? Gibt es solche Heilungsmöglichkeiten für dich?
Also ich glaube, Heilungsmöglichkeiten in Bezug auf meine Familie nicht unbedingt, weil... Also dieses Bewusstsein überhaupt darüber, etwas wurde mir angetan und das wird jetzt von Generation zu Generation weitergegeben, ich glaube, das ist nicht mal wirklich angekommen bei meinen Eltern jetzt zum Beispiel. Meine Großeltern sind schon verstorben, aber bei meinen Eltern, ich glaube, es ist auch eine sehr... auch eine sehr tragische und erschütternde Erkenntnis. Also wenn man merkt, dass man da sozusagen in so einem Erbe auch von Trauma sich bewegt und das auch weiter vererben möchte. Mhm. Ich glaube, für Eltern kann das eigentlich auch eine sehr erschütternde Einsicht sein. Mhm. Und ich glaube, dass es bei meinen Eltern nicht unbedingt in dem Sinne angekommen ist oder ankommen wird. Und das hat auch damit zu tun, das sind Menschen, die als Arbeitsmigrantinnen nach Deutschland kamen und ihr Leben lang eigentlich gearbeitet haben, die auch sehr viel unter der Gewalt von Behörden und Ärztinnen, von denen sie sich ausgegrenzt gefühlt haben, gelitten haben. Also und auch keine jetzt akademische eben Ausbildung haben oder im Falle meiner Mutter auch keine deutsche Schule besucht hat und all dieses, auch zum Teil, ja, dieses ganze Thema mit psychischen Erkrankungen und Heilung und Psychotherapie. Also es hat zwar immer eine Rolle gespielt in meiner Familie und auch bei meinen Eltern, aber sich jetzt wirklich mit diesen Konzepten und Theorien zu beschäftigen, ich glaube, das ist einfach irgendwie sehr fern und eigentlich auch sehr begrifflich fern und fern auch eben als ein Grundverständnis von, was ist mir angetan worden und wie kann ich das überhaupt artikulieren und in Worte fassen. Also es wurde schon meiner Familie, vor allem mit meiner Mutter, habe ich sehr viel über die Sachen, also sie erzählt schon sehr, sehr viel, was ihr angetan wurde von ihren Eltern, von ihren Großeltern, von meinem Vater, von seiner Familie. Aber es ist nicht ein Sprechen, das eine Heilung verspricht. Es ist eher so ein Sprechen, sehr traumatisches Sprechen, das in der ständigen Wiederholung auch verhaftet ist und sich da nicht so recht herausarbeiten kann, weil auch das Gefühl von, ich habe das erlebt, aber am Ende werde ich irgendwie Gerechtigkeit erfahren, auch absolut fehlt. Und eigentlich ist es so diese ständige Wiederholung und so ein zeitloser Zustand, wo es keine Zukunft gibt. Also es ist eigentlich eher ein sehr traumatischer Zustand.
Ja. Mir hat letztens ein Freund mit kurdischem, türkischem Hintergrund erzählt, seine Mutter ist Analphabetin. Also sie konnte nie zur Schule und der Vater kam auch in den 60er Jahren in der Schweiz und hat in der Industrie gearbeitet und er hat einen akademischen Hintergrund, dass sein Vater, er wisse nicht, ob sein Vater seine Arbeit versteht.
Geht mir auch so. Ja, ich weiß doch, dass meine Mutter mich mal gefragt hat, warum ich Philosophie studiere oder was es überhaupt ist und ich meinte, ja, wir beschäftigen uns damit Fragen wie, was ist Gerechtigkeit. Und dann meinte sie, hä, aber dafür musst du studieren? Und ich kann das total gut nachvollziehen, weil letztendlich hat sie auch irgendwie recht. Also ich glaube, dass sie als Mensch, der diese Sachen, der sehr viel erlebt hat, der sehr viele Kämpfe ausgefochten hat, wahrscheinlich um einiges besser weiß, was Gerechtigkeit ist oder was das Fehlen von Gerechtigkeit ist im Vergleich jetzt mit irgendwelchen 18-, 19-jährigen Lehrerkinder, Platon-Boys, die da sitzen.
Das beschreibst du ja auch in Radikale Zärtlichkeit so gut, wie diese Boys da sitzen und alles schon wissen.
Und genau, und sie sind so die Inkarnation, die neue Verkörperung des antiken Philosophen Platon.
Und du beschreibst in deinem Buch, das hat mich sehr berührt, auch die arbeitenden Hände, also die Wahrnehmung deiner Eltern, also das auch... Der Körper, der einfach arbeitet und ja auch gar keine Zeit bleibt vor der vielen Arbeit, also Lohnarbeit, aber auch Care-Arbeit. Wann ist dir das erste Mal so bewusst geworden, dass das so ist? Wann hast du das wahrgenommen? Schon als kleines Mädchen oder erst später?
Ich glaube, es gibt ja diese eine Szene, die ich auch in dem Buch beschreibe, wie ich mal meine Eltern bei einem Waldausflug hab Händchen halten sehen. Und das ist mich derart irritiert hat, weil ich mir das gar nicht erklären konnte, was da passiert, weil ich eben meine Eltern immer nur, also ihre Körper nur als arbeitende Körper kannte und nicht als Körper, die sich unzweckmäßig letztendlich, also wirklich um der Zärtlichkeit willen einfach sich Nähe zeigen und irgendwie diese Hände ineinander haken. Also wenn es irgendwie dann Nähe zwischen meinen Eltern gab, also vor allem jetzt vor den Kindern, ist es immer irgendwie eine Art Zweckmäßigkeit gefolgt, weil es irgendwie sein musste oder weil, also dieses so einfach so für sich im Genuss, wir sind irgendwie draußen spazieren und wir haben so den Müßiggang und die Zeit und das Vertrauen zueinander, irgendwie Händchen zu halten. Ich fand das total abgefahren und ich glaube dann im Nachgang, als ich darüber nachgedacht habe, warum es mich so irritiert hat, ist mir das eben klar geworden, dass ich die Körper meiner Eltern nicht als zärtliche Körper, also sie waren schon sehr zärtlich auf eine Art und Weise jetzt zu mir. Ich erzähle ja auch in dem Buch, wie ich so meine ersten Kindheitsjahre eigentlich immer auf dem Schoß meiner Mutter verbracht habe und gestreichelt und liebkost wurde. Also es gab schon sehr viel körperliche Zuneigung und Nähe, aber nicht unbedingt zwischen meinen Eltern. Die waren für mich gefühlt eher in so einer Arbeitszweckgemeinschaft und haben mir halt ihre Sachen gemacht und mussten diese Sachen auch machen, natürlich. Und ja, und alles andere hat mich dann irgendwie dann irritiert in dem Sinne.
Das ist ja ein Teil des Buches, worüber Sarah und ich auch dann intensiver gesprochen haben, weil uns das Thema Care-Arbeit ja sehr stark beschäftigt, auch mit unseren beiden Kindern, die eine Behinderung haben. Sarah hat dazu am Fembazar der Frauenzentrale einen wunderbaren Speak gehalten, wie du auch in diese Rolle kamst, die du ja nicht erwartet hast, aber einfach, ja.
Ich bin also
magst du das noch?
Ja, es ist eine Aufarbeitung auch der letzten 20 Jahren, ich bin eine von ihnen, also mir ist es passiert, dass ich bin feministisch geprägt, in einer Wohngemeinschaft hier in Zürich aufgewachsen. Für mich ist die Gleichstellung von Mann und Frau eine Selbstverständlichkeit und trotzdem ist es mir passiert, dass ich in einer Ehe gelandet bin, wo wir plötzlich eine klassische Rollenteilung gelebt haben. Er hat Karriere gemacht. Ich habe Care-Arbeit gemacht. Die Ursache dafür war die Behinderung meines Sohnes. Die hat mir gar keine Zeit gelassen, überhaupt darüber zu reflektieren, was gehe ich da an, weil es war die Diagnose und dann war klar, okay, es gibt die Arztbesuche, es gibt die Therapien und jemand musste das machen und dieser jemand war ich. Und ich war damals 25, 26 und ich habe dann da in dem Speech geschrieben, ja, war ich zu naiv, um das zu erkennen, was mir gerade passiert? Und ich glaube, nein, ich hatte gar nicht die Zeit für diese Reflexion, sondern wenn ich Fotos von mir anschaue in dieser Zeit, ich war so erschöpft, ich war wirklich auch nur noch eine funktionierende Mama-Körper.
Genau, und das ist das, was du ja auch so beschreibst, oder? Man hat ja dann je nach Umständen, Lebensumständen, je nachdem, wie viel Geld, wie viel Zeit man zur Verfügung hat, kann man sich diese Gedanken ja dann gar nicht mehr machen, sondern der Körper muss einfach arbeiten, muss verfügbar sein. Und das, ja.
Und auch in Bezug auf die Liebe. Also was mich in meiner Therapie im Moment immer wieder stark beschäftigt, auch warum habe ich habe ich diese Beziehung zugelassen zum Beispiel, die mir auch geschadet hat, was nicht immer nur gut war. Und ich merke, ich hatte wirklich nicht die Ressourcen, ich war zu erschöpft, auch noch auf dieser Ebene zu kämpfen, für mich einzustehen. Und das sage ich als Frau, als Feministin und seit, ich war schon als Baby, ich war mit 3 Jahren schon hier an Demos für Gleichstellung. Das ist mir trotzdem passiert und ich finde es wichtig, darüber zu sprechen. Und ich mochte auch sehr in deinem Buch Radikale Zärtlichkeit, wie du das beschreibst, wie es uns passiert.
Mhm. Mhm. Ja, total. Ich meine, das, was du ja auch gerade beschreibst, ist ja, also wenn ich dich richtig verstanden habe, es ist ja auch so ein Selbstvorwurf, den du da irgendwie machst, was man auch so erlebt.
Ja, oder auch
also,
eine Hinterfragung meiner. Ja, genau.
Mhm. Mhm. Und ich glaube, dass Schuld gerade, also ich sag mal, wir leben irgendwie in unserer Gesellschaft in einem Schuldenregime. Also es geht die ganze Zeit ja darum, irgendwie, dass mit Schuld gehandelt wird und Schuld zugeschrieben wird, weil alles in unserer Gesellschaft basiert ja auf Eigenverantwortung und Individualität. Und wenn du das nicht hinbekommst, bist du selbst schuld. Wenn du das nicht hinbekommst, bist du selbst schuld. Und Schuld ist halt ein Extrem. Also aus eigener Erfahrung, Schuld und Scham sind ja solche aussaugenden Gefühle.
Total.
Und wenn du dann in so einer Situation vielleicht schon drin bist und irgendwie merkst, hey, irgendwie widerspricht es eigentlich gerade meinen Selbstvorstellungen, meinem Selbstbild und spürst vielleicht schon Schuld. Ich glaube, es ist super schwer, dann gleichzeitig auch, wie du sagst, andere Ressourcen aufzumachen, aufzubringen, um andere Gefühle überhaupt spüren zu können. Und dann sie auch noch in eine Handlung zu übersetzen. Mhm. Und ich glaube, das in eine Handlung zu übersetzen, erfordert ja auch meistens nochmal ganz andere Schritte oder auch sich zusammentun mit anderen Menschen, also sich auch Hilfe suchen bei anderen Menschen und zu sagen, hey, ich bin gerade in dieser Situation, ich komme da nicht raus, bitte hilf mir dabei. Und ich glaube, da kommen ganz, ganz viele Dinge zusammen, dass man sich ja dann gleichzeitig auch als weiblich sozialisiert oder feministisch sozialisierte Person auch dann irgendwie denkt, so, es ist mir nicht erlaubt, jetzt in so einer hilflosen Situation zu sein als Frau, als eine schwache.
Das war für mich fast das Schwierigste. Mhm, also es ist auch so der Prozess, dass ich auch eben dann in diesem Speech sage, mir ist das passiert, wovon ich dachte, es vor 20 Jahren, das passiert mir nicht.
Mhm, voll.
Und da auch die Scham darüber, wie du sagst, ich finde es wahnsinnig schön, wie du es beschreibst, weil die Scham, die Schuld, das ist ja auch das, was uns abhält davon, darüber zu sprechen, mit Freundinnen darüber zu sprechen, sich zu verbünden. Und du beschreibst auch immer die Freundinnenschaften so.
Ja, und auch die du legitimierst dann ja auch diese sogenannten Zweckgemeinschaften. Also du setzt dich ja auch damit auseinander. Mhm. Okay, man ist in dieser Situation jetzt vielleicht, wie Sarah sie war, wie ich sie zum Teil auch war. Und dass man dann halt auch Entscheidungen fällt oder fällen könnte. Also du gehst ja mehr diesen Gedanken dann auch auf die Spur. Was für Möglichkeiten gibt's denn? Und ist es denn jetzt per se schlecht oder unfeministisch zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, nein, wir haben jetzt diese Ehe und darin wirtschaften wir jetzt diese, oder wir schauen jetzt zu diesem Kind und dass es nicht unbedingt toxisch sein muss, oder?
Nee, würde ich gar nicht sagen. Also,
darf ich schnell noch eine Klammer aufmachen? Weil was ja da oft kommt, ist so eben dieser Selbstvorwurf einerseits, aber vielleicht war das ja in dem Moment auch die richtige Entscheidung.
Das glaube ich. Ich glaube, wir hätten es anders gar nicht geschafft.
Genau.
Und also, ich glaube, wir haben das gut gemacht und das haben wir beide. Auch er hat das gut gemacht.
Ja, und was ja, genau, und das ist ja bei mir absolut auch so. Und es war auch sehr viel Liebe. Sehr viel Liebe.
Ja, sehr.
Also, kann ich wirklich so sagen.
Liebe auch zu diesem, zum Kind, die Liebe, ja.
Und was ich dann, aber das Problem darin ist ja, dass du nicht die finanzielle Unabhängigkeit hattest, dass wir nicht in einem Land leben, was die Care-Arbeit schätzt, dass du nicht trotzdem eine Rente hast und dass deine Arbeit nicht geschätzt wurde und dass du dich minderwertig fühlen musst, weil du zu diesem Kind geschaut hast. Mhm. Das möchte ich so in die Klammer noch setzen, aber jetzt.
Oder auch, weil es total eben, wie er sagt, also einfach sehr gute Gründe oder sehr viele sehr gute pragmatische, sinnhafte Gründe dafür hatte vielleicht, dass du dann eher in dem Fall die Care-Arbeit gemacht hast.
Ja, total.
Und dein Ex-Partner vielleicht oder sorry,
ja,
weiß
genau.
Ich, Ex oder noch.
Ja, ja,
oder
nein, inzwischen.
dadurch, dass er vielleicht einfach mehr Geld verdient hat,
ja, klar.
Das einfach viel sinnvoller war, dass er weiterhin
Das war Pragmatismus pur und das war auch wirklich sinnvoll. Und ja, ich habe den Speech geschlossen mit meinem Traum von der Care-Revolution. Mhm. Und dann wäre die Situation auch eine andere jetzt. Mhm.
Das ist ja auch, weil genau ein ähnliches Gespräch hatte ich auch mit einem Freund in Deutschland, der mir erzählt hat, also er hat ein Kind bekommen mit seiner Partnerin und er meinte zu mir, du, als meine Partnerin schwanger wurde, haben wir uns geschworen, wir werden eben nicht in diese traditionellen Muster zurückfallen, wir werden die Care-Arbeit teilen und wir werden alles anders machen, als es jetzt unsere Eltern getan haben. Was dann passiert ist aber, als das Kind auf die Welt kam, war es viel sinnvoller, dass er mehr arbeitet, weil er mehr verdient hat als sie. Und das ist ja auch eine politische Realität mit dem sogenannten Gender Pay Gap. Mhm. Also in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz
auch.
Ist.
Ja, ja.
Es ist so, dass Menschen in der Kategorie Frau faktisch für genau dieselbe Arbeit schlechter bezahlt werden. Mhm. Und dann ist es nur pragmatisch und den Umständen geschuldet, natürlich, dass man dann sagt, es ist jetzt irgendwie besser, dass mein Mann, mein Partner oder wie man ihn dann nennen möchte, jetzt arbeitet und ich mache halt die Care-Arbeit. Und bei uns in der Familie war das auch genauso. Also meine Mutter hat weniger verdient als mein Vater. Sie hat dann in Teilzeit gearbeitet, hat die ganze Care-Arbeit gemacht und und es war ein Zustand der ständigen Erschöpfung und der ständigen Anspannung. Und in so einer Situation setzt du dich natürlich nicht hin und denkst so, okay, was würde jetzt meinem Leben gut tun, feministische Theorie oder Self-Care-Theorie oder so. Also du bist halt so im Überlebensmodus halt einfach.
Ja. Und gleichzeitig bietest du ja aber auch, oder lädst du in deinem Buch auch zu diesen Gedankengängen ein, ja, wie könnten wir denn leben, dass es nicht so wäre und dass eben nicht diese Rollenverteilung so krass wäre. Du schreibst auch, die Welt wäre eine bessere, wenn sie queerer wäre, zum Beispiel. Oder eben, wie man auch Liebe oder eben radikale Zärtlichkeit für FreundInnen, auch das, was du vorher gesagt hast, Sarah, empfinden kann. Magst du ein bisschen da noch dazu erzählen, wie du dir denn diese Welt vielleicht auch vorstellst oder wie sie dann für dich irgendwie auch gerecht wäre, wenn sie queerer wäre, wenn diese radikale Zärtlichkeit verbreiteter wäre?
Gerne. Also der Gedanke, dass die Welt eine gerechtere wäre, wenn sie queer wäre, also das meine ich so in dem Sinne, das ist ja diese Norm eben der biologischen, wie du es ja auch schon angesprochen hast, dieser biologischen Heterofamilie, also Mutter, Vater, Kind und dann im besten Falle 2, 3 Kinder, die auch heterosexuell sind, die dann auch irgendwann Kinder bekommen und das Erbe und das Eigentum, Besitztümer von Generation zu Generation innerhalb der Familie weitergegeben werden im Sinne einer biologischen Blutlinie. Und diese Norm ist natürlich sehr sinnvoll für das Wirtschaftssystem, in dem wir leben, weil das sind so abgeschlossene Einheiten. Der Staat kann das ganz gut überschauen und weiß immer genau, wer muss irgendwie wo arbeiten, wer braucht welche Produkte. Also auch für die Wirtschaft ist es ja so, die Mutter braucht dann die und die Produkte, weil sie eine Mutter ist. Der Vater braucht das, die Kinderzimmer müssen eingerichtet werden. Also es ist ja, unser ganzes gesellschaftliches und wirtschaftliches System ist genau auf diese biologische Heterofamilie zugeschnitten. Und Queerness bedeutet ja aber im Gegensatz dazu, dass man Gemeinschaft und Zärtlichkeit und Solidarität erfahren kann, ohne dass man sich sozusagen biologisch gleichen muss oder ohne dass man eben verwandt sein muss in einem ganz traditionellen biologischen Sinne, sondern das geht ja auch viel in queeren Communities, also Menschen, die nicht hetero sind, Menschen, die ein anderes Geschlecht haben, als das bei ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde, dass oftmals Menschen sind, die extrem viel Gewalt erfahren, auch von ihren biologischen Familien oder von ihrem näheren Umfeld und am Ende auch aus einem Überlebensmodus heraus sich eine Kultur dort entwickelt hat, zum Beispiel der Wahlfamilien. Also Familie ist nicht das, sind nicht die Menschen, mit denen du verwandt bist, sondern Menschen, von denen du Solidarität erfährst, Pflege, Fürsorge. Und ich glaube, dass diese Gesellschaft irgendwie queerer zu denken oder queerer zu machen und dass sie freier sein, also Freiheit, mehr Freiheit für mehr Menschen bedeuten würde, eben auch damit zu tun hat, dass zum Beispiel Menschen, die in ihren Beziehungen, in ihren romantischen Beziehungen Gewalt erfahren oder gerade für viele auch Frauen,
die schon von klein auf mit der Vorstellung eben aufwachsen, ich bin nur ein vollkommener Mensch und eine vollkommene Frau, wenn ich irgendwann einen Mann habe, Kinder habe, zu sagen, nein, es gibt auch andere Möglichkeiten, andere Orte, an denen du eben sowas wie Zuneigung, Fürsorge empfinden kannst. Und das muss nicht die biologische Familie sein. Es können auch Freundinnen sein. Es können eben ganz andere, auch zweckmäßigere Arten des Zusammenlebens sein. Genau. Und ich glaube, das ist der erste Schritt. Aber letztendlich finde ich es auch wichtig, das größer zu denken und zu sagen, okay, es reicht nicht sozusagen, wenn jetzt einzelne Menschen dann sich von diesen Normen abwenden und sagen, wir machen das jetzt alles anders, sondern wir müssten schon in einem System, in einem größeren System leben, wo Menschen in allen Arten von Beziehungen die Möglichkeit haben, selbstbestimmt ihr Leben zu gestalten.
Ich hatte letztens ein Gespräch mit einer jungen Frau, die hat mir gesagt, also sie ist sehr, sehr achtsam, sehr sensibilisiert. Und sie hat mir gesagt, manchmal fühlt sie sich einsam, weil sie in ihrer Bubble sich verteidigen muss, eine cis-hetero-Frau zu sein, und sie sei das jetzt nun mal so. Ich würde es nie in Frage stellen, dass sie so leben darf, wie sie das möchte. Gleichzeitig merke ich natürlich auch, dass mein Umfeld sehr queer ist, und ich dann, wenn manchmal jemand ganz der Norm entsprechend lebt, ich fast schon überrascht bin, beziehungsweise dass dann die Minderheit ist. Und aber was du ja jetzt auch so schön sagst, ist, dass eigentlich alle Möglichkeiten, man sollte einfach, es geht nicht darum, jemanden auszuschließen, abzuwerten, zu sagen, so darf man leben, so nicht, sondern einfach, dass alles möglich sein dürfte, klar, ohne die Abwertung.
Vielleicht kurz. Oder? Merkst du, dass du Vorurteile hast?
Ja, natürlich habe ich Vorurteile.
Ja, weil ich finde das ein spannendes Thema. Ja. Ich bin groß geworden mit dem Konzept von auch einer offenen Beziehung. Das wurde gelebt im Umfeld der Menschen, die mich großgezogen haben. Und ich kann mir das für mich im Moment nicht vorstellen. Ich bin sehr gerne monogam, fühle mich wohl. Und was ich dann immer lustig finde, ist, wenn ich Menschen begegne, die das so neu für sich entdeckt haben, dass sie offene Beziehungen führen, Polyamor sind, und dann sage ich so, ah, schön, also, aber für mich, ich mache es anders. Bist du denn eifersüchtig? Das hatte ich auch mal, ja. Habe ich halt daran gearbeitet. Und dann merke ich so, das Gefälle, das entsteht, oder dass irgendetwas nicht mehr auf Augenhöhe ist, was für mich, so wie ich aufgewachsen bin, halt wie selbstverständlich ist. Weil für mich war beides normal. Ich habe beides vorgelebt gehabt. Ich habe einen Mensch gehabt, der hat das war auch normal, dass es gab ein Abendessen und dann saßen irgendwie noch die Partner vom oder so dabei und man hat das irgendwie gut zusammen. Aber ich hatte auch Vorbilder, die hetero, also einfach, es war beides, aber auch eben auch queere Paare und so weiter. Und ich habe für mich die Freiheit, dass ich immer wieder neu auch wählen darf, was ich leben will. Aber ich habe nicht so, dass ich merke manchmal, wie mir dann das Vorurteil begegnet, dass ich quasi mich so einschränke. Und das finde ich spannend.
Ich finde es sehr spannend. Nur schnell, weil du mich gefragt hast, hast du Vorurteile? Ja, natürlich habe ich Vorurteile. Die haben wir wahrscheinlich alle. Die Frage ist ja dann, wie gehe ich damit um? Und ich meine, vor 10 Jahren hatte ich ganz viele Vorurteile gegenüber alternativen Beziehungsmodellen. Da fand ich so, aha, ihr habt die Beziehung geöffnet, genau, jetzt kann man noch ein Jahr warten und dann seid ihr getrennt. Das war so mein Vorurteil. Und ich war in einer sehr monogamen Phase und fühlte mich sehr wohl darin. Und rückblickend finde ich das auch total richtig. Ich bereue das überhaupt nicht. Ich finde das genau gut so. Und dann macht man Entwicklungen und dann es ist ja wie auch Vorurteile. Also ich muss dann mehr aufpassen, weniger gegen, also den über der Sexualität, um das geht's mir gar nicht, sondern mehr, wie eng ist die Beziehung oder geht's der Frau darin gut? Und dass ich nicht zu schnell in diese Rolle komme von, diese Beziehung mit diesem einen Mann passt da einfach auf, weil per se ist das für mich ein bisschen
ja, genau,
bedrohlich.
Das meine ich, ja.
Aber kennst du das es auch? Ist mehr das. Aber ich finde dann noch schnell einfach, dass man sich dem dann auch wie bewusst ist dass, und sich dann reflektiert, finde ich, ist für mich ein persönlicher Anspruch, weil ich niemandem das nehmen möchte, wie sich die Person wohlfühlt. Und ich meine, ich bin durch so viele Phasen in meinem Leben und ich habe mich immer wieder an anderen Konstrukten wohlgefühlt und deshalb habe ich da auch das vollste Verständnis. Ja, aber es ist mehr so das so, okay, geht's dir aber gut drin? So.
Das kann ich auch gut. Ich neige auch sehr schnell. Ich habe ein sehr großes Misstrauen heteromännern gegenüber. Ja. Auch gerade die mit meinen Freundinnen zusammen sind. aber nochmal kurz zu diesem Gedanken, dieses so, was es dann manchmal gibt aus so einer gewissen so alternativ linksliberalen Bubble, dann so also so traditionelle Beziehungsmodelle so ein bisschen auch als unfeministisch abzustempeln. Mhm. Ich finde eigentlich, es ist eine extrem entpolitisierte Herangehensweise, die so auch super beschränkt ist, weil auch Menschen, die in monogamen Hetero-Beziehungen leben, können ziemlich gute feministische Arbeit machen, also ziemlich gute auch queer-feministische Arbeit. Es kann diese Gleichzeitigkeiten geben oder wie du es auch schon gesagt hast, Sarah, man kann irgendwie eine Zeit lang monogam leben und dann irgendwie merken, ah nee, doch nicht, mit dem anderen, mit der anderen Partnerin, mit dem anderen Partner funktioniert es auf eine Art und Weise besser. Also man wandelt sich ja auch immer und es herrscht ja kein Bekenntniszwang und es ist ja nicht alles irgendwie, man fängt bei A an und landet bei Z und auf dem Weg dahin versucht man immer so eine bessere Version seiner selbst zu werden. Das ist ja auch so ein Gedanke, der in unserer Gesellschaft extrem herrscht, sich immer optimieren und besser werden und manche verwechseln das dann mit irgendwie, ich muss jetzt mich optimieren in dem Sinne, dass ich immer weniger monogam werde. Und es ist irgendwie auch eine super unrealistische Betrachtungsweise von den Lebensumständen, in denen Menschen irgendwie oftmals stecken. Und das ist gar nicht das, was ich meine. Also ich werde auch manchmal wirklich bei Lesungen, wurde ich ein paar Mal gefragt, ja, also bist du jetzt gegen monogame Hetero-Beziehungen? Und ich sage dann immer, also ich kann nur wiederholen, nein, bin ich nicht. Ich bin für eine große Vielfalt von Beziehungsformen. Ich bin auf jeden Fall gegen die Priorisierung, gegen die staatliche, gesellschaftliche Priorisierung der Hetero-Zweier-Beziehung. Aber am Ende bin ich für eine Welt, für eine Gesellschaft, in der alle Menschen in all ihren Beziehungsentscheidungen sicher und in Freiheit leben können. Und dazu gehört natürlich auch die klassische Hetero-Zweier-Beziehung.
Und das ist die Freiheit.
Genau. Oh,
und was mir gefällt, du beschreibst in deinem neuesten Buch Hass, ganz zu Beginn, wenn ich richtig bin, dass du dir wie immer und immer widersprechen wirst. Und du nimmst dir auch die Leserinnen mit auf deinem Prozess, also auch den Prozess, den du gemacht hast zwischen diesen zwei Büchern. Magst du etwas dazu erzählen?
Gerne. Wir haben ja gerade eben, Mara, du hattest ja erwähnt, dass ich dir ins Buch signiert habe, in radikale Zärtlichkeit. Und wir haben ja so ein bisschen versucht, uns daran zu erinnern, wann und wo das war. Ich glaube, es war ja diese Lesung hier in der Zentralwäscherei in Zürich. Und ich erinnere mich sehr gut, dass dann nach der Lesung es ein Gespräch mit dem Publikum gab und eine Person aus dem Publikum gesagt hat, weißt du was, ich liebe dieses Buch Radikale Zärtlichkeit und alles, was du da schreibst, aber ich habe irgendwann gemerkt, dass ich in so eine Falle getappt bin, die du ja eigentlich versuchst in dem Buch zu kritisieren, und zwar, dass ich mich gefragt habe, wie ich der optimale, radikal zärtliche Mensch werde. Also am Ende habe ich mir wieder so einen Druck gemacht und als sie das gesagt hat, dachte ich, boah, endlich sagt's mal jemand. Mir geht's nämlich genauso. Und ich glaube, das war auch ein bisschen, ich habe mich mit dem zweiten Buch dann doch ein bisschen freigekämpft. Also freigekämpft in dem Sinn, dass ich nochmal die Möglichkeit auch hatte, mich von Dingen, vielleicht gewisse Dinge zu schärfen, entschärfen, zu ergänzen, nochmal gerade zu rücken, die ich im ersten Buch auch schreibe und im zweiten Buch auch nochmal einen größeren Raum für Konflikt und Reibung zu eröffnen. Und Konflikt und Reibung gehört für mich zu radikaler Zärtlichkeit genauso dazu wie Fürsorge und Pflege, weil ich glaube, überall, wo Menschen aufeinandertreffen und miteinander ein Leben aushandeln müssen oder wollen, wird es Konflikt und Reibung geben. Und es ist die Frage sozusagen, bis wohin
das erträglich ist, das dazugehört und ab wann es auch irgendwie eine Form von Gewalt ist oder eine Fortführung von Gewalt, die man eh durch den Staat oder durch das Patriarchat oder durch den Kapitalismus erfährt. Also genau, da deswegen war es für mich nochmal wichtig, das zweite Buch auch zu schreiben und dann jetzt zwei politische Gefühle zu haben, die ich beschrieben und die ich konzeptualisiert habe und damit auch mehr Möglichkeiten auf die Welt zu reagieren und so ein bisschen zwischen denen oder um diese Gefühle herum mich zu bewegen. Also im Grunde habe ich mich nochmal mit dem zweiten Buch, wie gesagt, etwas so frei gekämpft.
Was hast du denn, Sarah? Was hast du?
Was hasse ich? Ja, das ist spannend.
Oder das Buch von Sheda Kurt heißt Hass und er macht eines widerständigen Gefühls.
Ich habe mich, weil ich wusste, wir treffen dich, auch wirklich nochmal so diesem Gefühl gewidmet. Für mich ist also so die Polaritäten, also so das Zärtlich, die Liebe, der Hass. Gestern war der Todestag eines von mir sehr geliebten Menschen und für mich ist auch die Trauer, die ich empfunden habe gestern, ja auch wieder, ja, ich habe so geliebt und darum bin ich jetzt auch traurig. Darum fehlt die Person und Trauer ist mir sehr nah, Wut auch und bei Hass, das fand ich eine spannende Auseinandersetzung, für die ich dir auch dankbar bin, weil ich merke, das ist ein Tabu. Und wirklich auch, dass ich das, ich spüre, ich habe Widerstand. Ich habe gestern Abend auch mit mehreren Menschen darüber gesprochen, wie verwenden sie das Wort Hass, was für Gefühle verbinden sie damit? Das war total interessant. Ich merke, ich sag so, ich hasse einen Zustand, ich hasse Krebs. Mhm. Ich hasse diese Scheißkrankheit, weil sie hat mir schon zwei geliebte Menschen genommen. Ich hasse Krieg. Ja, was ich richtig Widerstand habe, ist, ich hasse einen Menschen, weil das würde für mich bedeuten, ich wünsche dem den Tod. Und das merke ich so mit so Wut. Ich habe manchmal so Wutfantasien. Es war jetzt, die letzten drei Wochen waren für mich geprägt mit vielen Kämpfen, Gesprächen für die Rechte meines behinderten Sohnes. Wieder einmal bin ich auf Missstände, auf Diskriminierung gestoßen und ich habe gekämpft, ich war erschöpft und ich war wütend. Ich hatte so Fantasien mit meinen Freundinnen, dass wir uns einen Baseballschläger holen, einen Hoodie anziehen und mal da hier ins Bundeshaus gehen und mal für Ordnung sorgen, weil ich war so verzweifelt.
Das würde ich gerne sehen.
Und das kenne ich. Und das tut mir dann auch gut. Aber irgendwie merke ich so, dass mit dem Tod, und dann hat gestern jemand gesagt, ich glaube, wenn jemand meinem Kind etwas antun würde, dann würde ich die Person hassen. Und ich bin im Prozess.
Ja. Wir hatten heute Morgen dann noch das Gespräch, eben wie fühlt sich denn Hass überhaupt an? Mhm. Du warst sehr schnell beim Thema den Tod wünschen. Ich habe mir dann überlegt, meine Tochter hat so Gefühlskarten und Piktogramme, wo sie sagen kann, wie sie sich fühlt, weil ihr das eher schwer fällt. Und es gibt dann die Gefühlskarte wütend, traurig, fröhlich, aber es gibt keine Gefühlskarte in diesem Set, was man da kauft, hassend.
Man sagt ja auch
und hässig. Hässig ist sanft. Und ich für mich kann nicht lokalisieren, ich kann sehr gut die Gefühle lokalisieren in meinem Körper und wie sich das genau anfühlt, aber Hass kann ich nicht so, also ich weiß gar nicht so genau, was Hass überhaupt ist und wie sich Hass anfühlt und was ist denn jetzt der Unterschied zur Wut und Aggression. Kannst du uns da ein bisschen helfen?
Ja, also ich glaube, das klingt ja schon bei dem, was du gesagt hast, Sarah, erahnt, dass der Hass, der hat so eine Unversöhnlichkeit und vielleicht auch so eine Unumkehrbarkeit und das macht einem höllisch Angst.
Ja, total.
Weil die Wut so ein bisschen, ist vielleicht so eher so
reformorientiert, mhm, lösungsorientiert.
Konstruktiv.
Ne? Also auf eine Art und Weise konstruktiv. Und der Hass ist, ich bezeichne ihn immer als so eine radikale Infragestellung. Mhm. Also er will vielleicht gar nicht die Dinge nochmal gerade rücken, reformieren, sondern er will vielleicht auch zerstören und abschaffen. Und manchmal aus sehr guten Gründen, weil die Gewalt, das, was dir passiert, das System, in dem du lebst, die Verhältnisse, in denen du lebst, eben nicht verbesserbar sind, sondern einfach darauf ausgelegt sind, dir immer zu schaden. Also ich würde zum Beispiel sagen, wir sollten nicht wütend sein auf das Patriarchat, wir sollten das Patriarchat hassen, weil das Patriarchat nicht reformierbar ist. Also es gibt kein Patriarchat, das am Ende irgendwie netter, cuter, ne? Also selbst wenn es total divers ist und selbst wenn jetzt auch im Patriarchat Frauen in Führungsetagen sitzen, wird das Patriarchat trotzdem am Ende immer dazu führen, in Verbund mit einem Kolonialismus, Rassismus, Kapitalismus, dass sehr viele Frauen am Ende schlechte Jobs haben, zum Teil lebensbedrohliche Jobs, Care-Arbeit machen etc. Und das das steckt für mich in diesem Hass. Und wenn ich darüber nachdenke, wie ich in meinem Körper lokalisieren würde, also Wut ist für mich wirklich so ein Gefühl, das so sehr mit Wärme und es ist so ein bisschen so, mir bleibt so die Luft weg. Ich bin wirklich so unter Strom und angespannt und ich bin dann auch sehr wenig bei mir. Und bei Hass, es ist so ein Unbehagen, so ein Grollen, so ein Rumoren, was ich aber vielleicht so ganz gut irgendwie so im Körper, ich weiß jetzt gar nicht, wo das genau sitzen würde, aber es ist eher so ein Hintergrundrauschen. Es ist nicht so eine große explosive Kraft wie bei der Wut, sondern es ist so ein Hintergrundrauschen und vielleicht auch für mich in dem Sinne eine ständige Erinnerung daran, was nicht stimmt und womit ich unversöhnlich bleiben möchte. Und ich schreibe auch an einer Stelle in dem Buch irgendwie, ich kann nicht ein Leben lang wütend sein, weil ich unter Reizmagen und Reizdarm leide. Das mir einfach sehr also große Schmerzen bereitet, wütend zu sein, aber ich kann ein Leben lang hassen. Genau.
Möchtest du zuerst?
Ja, ich habe einfach bei Hass, merke ich so, ich habe Angst vor Hass, weil ich das Gefühl habe, wenn ich den so fest in mir trage, dass der mich auffrisst. Und ich finde das spannend, dass du sagst, Moll Hass, den kannst du in dir tragen, aber die Wut nicht. Und ich merke, ich muss auch die Wut auch irgendwie rauslassen, kanalisieren, sonst frisst die mich auf, es tut mir nicht gut.
Ich bin ja wir haben ja schon über den Pragmatismus gesprochen, mhm. Ich bin ein sehr pragmatischer Mensch. Ich bin auch ein Mensch, der dafür plädiert, dass Gefühle, auch, dass man Gefühle denken kann und Gedanken fühlen kann. Mhm. Und dass es sozusagen so eine Gleichzeitigkeit gibt von Gefühle müssen eben nicht wie so ein Naturphänomen, eine Naturkatastrophe über dich einbrechen und dich konsumieren und du bist gar nicht mehr in der Lage, irgendwie zu wissen, wo links und rechts ist und auf eine gewisse Art und Weise konstruktiv zu handeln. Ich glaube, dass du dich zu einem guten schöpferischen, strategischen Hass auch entscheiden kannst und dann auch wissen kannst, wann du ihn zu säen hast, wenn es nötig ist, wann du ihn aber auch zu begraben hast, wenn nötig. Und ich glaube vor allem, dass das nur auch gelingen kann, wenn sowas auch im Kollektiv geschieht. Also wenn du mit deinem Hass nicht isoliert bist, nicht alleine bist, sondern eben andere Menschen hast, mit denen du das auch zum Beispiel in einen politischen Aktivismus übersetzen kannst und ihr gemeinsam euch eben überlegen könnt, womit wollen wir unversöhnlich sein und wo wollen wir aber auch in der Gleichzeitigkeit auch wieder Versöhnlichkeit stiften unter uns oder auch mit anderen Menschen. Also ich glaube da an so eine sehr starke Gleichzeitigkeit von vielem. Ich glaube, wenn du nur Hass spürst, ja, dann passiert das, dann wirst du davon aufgefressen. Aber ich glaube, Menschen sind sehr komplexe Wesen und sie können sehr vieles zugleich und im selben Moment und es ist, also aus meiner Erfahrung überhaupt kein Widerspruch, dass ich Hass in mir trage auf gewisse Dinge, aber gleichzeitig auch sehr viel Zärtlichkeit meinen Freundinnen gegenüber, meinen Genossinnen gegenüber. Und das hilft mir eben dabei, auch nicht zynisch zu werden.
Es ist auch eine Form von Rückeroberung des Begriffs, weil ich verbinde jetzt mit dem Begriff Hass, Fremdenhass, Frauenhass. Das ist diese Form von Hass, die mir bekannt ist. Also, dass man das Wort Hass auch für eben gegen das Patriarchat, dass man das sich zurückholen kann?
Ja, es ist vor allem auch, sich aus so einer Objektsituation herauszuholen und zum Subjekt zu werden. Also das schreibe ich ja auch in dem Buch, genau, wenn es so in Deutschland auch in den letzten Jahren in den Debatten darum ging, um Hass, ging es eben meistens um den Hass von Rechten. Mhm. Und die Menschen, die gehasst wurden, waren dann zum Beispiel Frauen oder Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Also sie waren immer nur Objekte des Hasses. Mhm. Aber der Gedanke, dass auch diese Menschen, die Rassismus erfahren, die vom Patriarchat Gewalt erfahren, auch hassen können, scheint ja undenkbar, weil das würde ja bedeuten, es gibt vor allem im Deutschen, also in Deutschland auch aufgrund der deutschen Geschichte, diese Idee, dass das echte Opfer von Gewalt selbst immer wieder beweisen müssen, dass sie selbst nicht so gewaltfähig sind, dass sie selbst nicht dazu fähig sind zu hassen, weil eben der Hass sowas Unversöhnliches ist. Also wenn die Gesellschaft dir schon sagt, ah ja, wir haben dir Gewalt, wir haben dir rassistische, patriarchale Gewalt angetan, aber jetzt reichen wir dir die Hand und wollen uns versöhnen, dann solltest du als Opfer natürlich sagen, natürlich will ich mich auch versöhnen und nicht sagen, ich hasse euch, ich bin unversöhnlich. Dann hast du dein Recht als Opfer verwirkt. Und in dem Sinne, genau, es ist mir wichtig, diesen Hass auch wieder zurückzunehmen und zu sagen, auch diese Menschen, über die man als Objekte des Hasses gesprochen wird, die haben sehr gute Gründe dazu, zu hassen, vielleicht Rache zu üben oder Rache zu wollen, unversöhnlich zu sein. Und diese Geschichten gibt es ja erst gar nicht. Also das ist ja so verpönt, dieser Gedanke, dass der weder eben in den heutigen Debatten auftaucht, noch gibt es irgendwie in der Literatur oder in der Philosophie oder an anderen Orten populärer Kultur oder wo der Kanon sich gebildet hat, irgendwie Geschichten von hassenden Menschen, weil es so verpönt ist. Und es hat auch natürlich sehr viel auch wieder damit zu tun, also der Hass ist ja hässlich. Also Hass und Hässlichkeit teilen sich ja auch einen Wortstamm. Und wer hasst, ist hässlich. Also da gibt es ja immer wieder diese, ja, so Sprüche wie, man kann ja den Hass Menschen vom Gesicht ablesen, der Hass verhässlicht Menschen. Und gleichzeitig, wer hässlich ist, wird gehasst. Also es ist so ein verrufenes Zwillingspaar. Und deswegen will niemand hassend sein, gerade vielleicht Frauen nicht, weil das bedeutet, dass du hässlich bist. Und du willst natürlich nicht hässlich sein, weil du nicht gehasst werden willst. Also ich glaube, das hat so einen sehr langen Rattenschwanz, wie man das so sagen würde.
Ich hatte ein Gespräch mit auch einer Feministin. Sie hat gesagt, dass sie nicht zum Beispiel große Mengen von wütenden Menschen mag, sogar wenn sie wenn das feministische Gruppen sind. Weil diese Aggression, die entsteht in dieser Wut, macht ihr Angst. Und Hass ist ja dann nochmals stärker. Und wie kann man denn quasi, nein, das ist jetzt vielleicht eine, weiß jetzt nicht, ob ich diese Frage so stellen kann, aber gibt es einen Hass, der irgendwie konstruktiv und liebevoll ist auf irgendeine Art, weißt du, wie ich meine? Also wie kann man auch so die Angst vor negativen Gefühlen und...
Ja, ich glaube auch so, dass die Angst, dass Hass noch mehr Hass erzeugt.
Ja,
dass es
genau.
So eine Spirale gibt, die nicht mehr
aufzuhalten,
eine Eskalation verursacht.
Ja, das verstehe ich. Ich glaube nur, dass für sehr viele Menschen die Eskalation schon längst real ist und der Kreislauf der Gewalt, der Teufelskreis der Gewalt schon längst
ist. Das eine Frage der Privilegierten?
Ich glaube, ja, auf eine gewisse Art und Weise schon. Ich glaube, es geht auch darum manchmal, du musst ja das benennen können oder das sehen können, was du bekämpfen möchtest. Also das ist so ein bisschen, wie gesagt, so oft, dass ich diesen Vorwurf bekomme, so ja, aber Hass, das führt dann zu einem Kreislauf der Gewalt. Und ich denke so, schaut euch doch mal zum Beispiel unser System der Gerechtigkeit an. Also es ist doch ein ständiger Kreislauf von Menschen, die zum Beispiel aus traumatisierten Familien kommen, aus armen Familien, werden kriminalisiert, dann werden sie in Gefängnisse gesteckt, aus unserem Sichtfeld heraus, und dann kommen sie heraus und dann ist es total schwer für diese Menschen, sich zu resozialisieren, in der Gesellschaft wieder anzukommen. Also wir sind eh die ganze Zeit in so einem Kreislauf von, der Mensch hat Gewalt angetan, deswegen hat der Staat jetzt das Monopol, ihm auch Gewalt anzutun. Das ist ja allgegenwärtig, deswegen wundert es mich dann immer, dass dann, wenn es darum geht, einfach Emotionen offen zu legen und zu sagen, diese Emotionen gibt es, dass dann Leute sagen, ah nee, aber ne, das wird sozusagen diesen Friede-Freude-Eierkuchen-Zustand, in dem sich sehr viele Menschen irgendwie, glaube ich, wähnen möchten, den würde das irgendwie stören. Aber gleichzeitig, natürlich geht es mir ja nicht darum zu sagen, wir müssten hassen, also Hass seiner selbst willen zu beschwören. Mir geht es ja schon um einen Hass, der letztlich auch, wie ich auch in dem Buch schreibe, Zärtlichkeit hervorbringen kann. Und damit schließt sich eigentlich so ein bisschen der Kreis auch zu dem ersten Buch, weil ich will nicht einfach blind drauf loshassen, sondern mir geht es schon darum, Hass als Teil einer emanzipatorischen, feministischen, egalitären politischen Bewegung, wo der Hass eines von vielen politischen Gefühlen sein kann, das als Motor, Werkzeug der Artikulation, der Mobilisierung, also Menschen sozusagen mitzunehmen, sie zu aktivieren, dienen kann, aber auch nicht nur. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass es nur funktionieren kann, wenn wir gleichzeitig auch wissen, wofür wir kämpfen. Also ich bezeichne immer den Hass als dieses donnernde Nein. Aber wenn wir Nein sagen, müssen wir im besten Falle auch gleichzeitig viele Ja's haben, mit denen wir in den Kampf ziehen und Menschen auch eine Perspektive und eine Vision bieten können.
Ich finde das so schön, wie du das beschreibst und merke, dass es mich auch gerade sehr abholt, weil ich habe vorhin von der Fantasie erzählt mit dem Baseballschläger. Und das ist so ein Gedanke, ich habe den wirklich, das ist auch nicht nur meiner, da kam auch die Idee von meiner Nachbarin, die oben an mir wohnt. Es ist genug, als ich ihr erzählt habe, was passiert ist, weil sie das so auch so betrifft und so emotional so mitnimmt. Sie kennt meinen Sohn, seit er klein ist, und weil es ist so ungerecht. Und gleichzeitig denke ich auch, wenn das jemand meinem früheren Ich erzählt habe, hätte, dass ich mal solche Gefühle in mir trage und solche Fantasien überhaupt ausspreche, bespreche mit Freundinnen. Ich hätte mich selbst nicht verstanden, weil ich das Privileg hatte, nicht betroffen zu sein.
Verstehe ich voll.
Und auch gerade wenn es um zum Beispiel um Missbrauch geht oder das sind ja alles Themen, die wenn du betroffen bist, das löst so starke Gefühle aus. Und jemand, ja, der das Privileg hat, einfach nichts damit zu tun gehabt haben, der findet dann, was du hast, oder? Und das finde das sehr wichtig.
Ja, es ist ja ähnlich wie wenn, ja, genau, das war kürzlich, an privilegierte Frauen zu mir sagen, ja, es hat sich ja schon mega viel jetzt getan. Und es ist ja jetzt schon viel besser als früher. Und wenn du aber nicht zur Gruppe gehörst, wo sich viel getan hat, also wo ich dann gesagt habe, ja, aber für pflegende Eltern oder für Frauen mit Behinderungen hat sich relativ wenig verändert, ja, dann ist es eben nicht dasselbe und das ist vielleicht mit dem Hass ähnlich.
Ja, das ist auch so das Bedürfnis, dass es eben, ich finde das so schön, wie Shader, dass du so beschreibst, so das Bedürfnis nach der Friede, Freude, Eierkuchenwelt. Und dann kann man es auch wie abwerten. Ah, ja, also, nein, ich hasse niemanden, ich liebe alle. Ja, klar, kannst du auch. Ah, das ist spannend. Ja.
Und ich meine, dann zu sagen, irgendwie, ich bin ja auch nicht dafür, dass wir jetzt zu jeder Zeit irgendwie jetzt total wütend sein sollen. Also, auch irgendwie, ich meine, ich stelle mir nichts Schlimmeres vor, als zum Beispiel eine Welt, in der sehr viele Cis-Männer die ganze Zeit wütend sind. So, also, ich kann mit männlicher Wut so gar nicht umgehen. Aber dann, ich glaube, es ist auch irgendwie wieder, ich komme ja aus so einer politischen Praxis auch und ich weiß, wo es zum Beispiel auf einer Demonstration, auf einer wütenden, unversöhnlichen Demonstration total wichtig sein kann als Slogan. Ich war vor ein paar Wochen, da war in Deutschland der 4. Jahrestag des rechten Anschlags, des rassistischen Anschlags in Hanau, wo 9 migrantische junge Menschen ermordet wurden. Und wir haben eine Demonstration dann organisiert und einer dieser Sprüche ist Hass, Hass, Hass wie noch nie. Und natürlich ist es sozusagen, kann man nicht sagen, das ist das einzige politische Programm, was wir jetzt haben. Wenn wir sagen, wir wollen eine antirassistische Welt, dann müssen wir natürlich über andere Dinge auch nachdenken. Aber es gehört absolut auf diese Demonstration, wo Menschen sind, die zum Teil seit 4 Jahren unerbittlich und unversöhnlich um Aufklärung, um Gerechtigkeit kämpfen. Es geht ja auch einfach darum, dass es manchmal einfach gewisse Gesten und Riten und Chorgesänge sind, die dir einfach Kraft geben, nicht aufzugeben und einfach weiter kämpfen zu können, obwohl eben diese Kämpfe so zäh sind und so zermürbend sind. Und Mara, du hattest ja eben auch das Thema Trauer, nee, du warst es, Sarah, das Thema Trauer angesprochen. Und das sehe ich total auch, und ich beschäftige mich auch seit vielen Wochen mit Trauern, auch in so einem feministischen Kontext, weil zum Beispiel Feministin zu sein, ist eine sehr traurige, tragische Angelegenheit, weil die Welt, für die wir kämpfen, wir werden die nicht erleben. Und wir wissen nicht mal, ob sie unsere Kinder oder die Kinder, um die wir uns kümmern, für die wir Sorgen noch erleben werden, oder generell irgendwie nachkommende Generationen. Also eigentlich ist es auch eine ständige Trauerarbeit, in der ich eigentlich bin. Also trauern und kämpfen zugleich. Und ich glaube, wenn man dann irgendwie anfängt zu sagen, diese Emotion gehört hier nicht in den politischen Kampf, diese Emotion gehört hier nicht in den politischen Kampf, weil es mir auf irgendeine Art und Weise mir aufstößt, das damit schaden wir uns irgendwie auch am Ende selbst, und vor allem kommen wir da irgendwie auch von so einer politischen Strategie ab, wo manchmal eben gewisse Dinge sehr, sehr sinnvoll und wichtig sein können. Und nochmal ein letzter Gedanke auch so, was ich ja auch so interessant finde an dem Hass, dass er eben auch so ein rumorendes Gefühl im Hintergrund sein kann. Also ich weiß nicht eben, ob man, ich sehe das zum Beispiel sehr schnell, dass Menschen wütend sind, aber bei dem Hass habe ich das Gefühl, und das, wenn man sich dann tatsächlich die Literaturgeschichte anschaut, ist es ja auch eine Eigenschaft, die oftmals so, zum Beispiel sehr stark im Zusammenhang mit Hexen, immer wieder Hexen zugeschrieben wird. Ne? Also diese ominöse, bedrohliche Kraft, vor allem weibliche Kraft, die eben nicht offensichtlich feindselig daherkommt, sondern so im Hintergrund feindselig ist und so aus dem Hinterhalt sozusagen angreift. Und es ist ja auch etwas, was so in der Geschichte des Patriarchats immer wieder Frauen zugeschrieben wurde. Und für mich, das sehe ich halt auch eher so im Hass, der manchmal auch so ein bisschen so als so eine zähe, eklige Kraft im Hintergrund rumoren kann, weil man manchmal eben auch zum Beispiel als Frauen oder Queers nicht die Möglichkeit hat, eben offensichtlich feindselig zu sein oder offensichtlich wütend zu sein, sondern manchmal auch so seinen Hass so ein bisschen übersetzen muss in so einen etwas flacheren Widerstand.
Hey, das war uns eine Ehre, ja, dass du bei uns zum Gespräch warst, und wir sind gerne schon am Ende.
Danke. Ja, darf ich noch eine letzte Frage stellen?
Hast du auch noch eine? Vielleicht ist es sogar.
Ja, nein, ich habe mir, ich finde das so schön, was du beschreibst mit dem donnernden Nein und aber auch dem Ja. Mhm. Ganz konkret, wo hast du das letzte Mal so donnernd Nein gesagt und wo vielleicht auch Ja? Oder zu was sagst du Ja?
Wow. Donnernd Nein. Boah, da muss ich echt mal überlegen. Fällt euch was ein?
Ja, du,
kann ich
Mara?
Mich bei euch inspirieren lassen.
Was, zu was ich Ja und zu was ich Nein?
Ja, aber vielleicht auch ein bisschen donnernd.
Donnernd. Ich wirke ja sehr friedvoll, aber ich kann sehr donnernd sein.
Glaube ich sofort. Stille Wasser sind tief.
Ich kann wirklich sehr donnernd sein. Ich glaube, wenn es um meine Bedürfnisse geht und um meine Grenzen, wenn meine Grenzen überschritten werden, als eine Grenze überschritten wurde, in den letzten Wochen, konnte ich sehr, sehr donnernd sagen, nein. Mhm. Und ja, sehr donnernd ja, kann ich irgendwie sehr oft im Moment sagen zu neuen Ideen, zu feministischen Wegen, zu Frauensolidarität. Ich hatte extrem schöne Frauennetzwerkanlässe, kürzlich in Bern, dann in Zürich, bei Freundinnen zu Hause. Und es war dieses, Gülşah hat das gesagt in einem Gespräch hier auch für diesen Podcast, diese Deep Talks. Also ich kann extrem gut Ja sagen zu Tiefe.
Kennt ihr das auch, dass ihr mit Menschen zusammen seid? Ich habe das jetzt auch während dem Gespräch gehabt, und ich habe dann manchmal so die ganze Zeit so ein Ja in mir. So Ja! Also weißt du, ich höre dir zu.
Das war auch jetzt im Gespräch.
Ja, das meine ich. Ich höre dir zu. Unbedingt. Ich höre dir zu, und dann habe ich so das Ja. Ja, und das ist so ein schönes Gefühl. Und das donnernde Nein, ich hatte es
letzte Woche, als es um die Rechte meines Sohnes ging. Und ich bin an einem Gespräch gewesen und ich habe geheult. Und das ist mir auch unangenehm, wenn ich dann weinen muss, weil ich möchte ja eigentlich eben kämpfen. Und es ging mir so nah und ich habe geheult. Und dann kam was und ich habe wirklich, ich konnte ganz klar sagen, stopp. Da wird sonst, es wird wirklich, ich werde sonst mit juristisch hier eingreifen. Und ich war so klar und meine Begleitperson, die hat mir nachher gesagt, wow, das Nein, wie du wirklich aus diesem heulenden Zustand kamst und so, puh, das war donnernd.
Wow. Darf ich Sheda noch fragen?
Ja.
Was kommt als drittes Buch? Hast du einen Plan? Hexen? Trauer.
Ich kann mir ein Buch vorstellen, wo das alles irgendwie vorkommen könnte, weil es sich nicht mehr jetzt auf eine Emotion in dem Sinne beschränken muss. Und ich denke, dass es vielleicht in Form eines Romans geschehen könnte.
Oh, wie schön. Oh.
Weil schon viele Menschen auf mich zukommen und sagen, okay, welches Gefühl kommt als nächstes? Also Angst ist ganz hoch im Kurs. Alle sagen, schreib ein Buch über Angst. Oder Hoffnung. Ich finde ja auch Trauer, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ein sehr interessantes, wichtiges Gefühl. Oder auch sowas wie Demut. Ja, und ich dachte, in so einem fiktionalen Text, in einem Roman, könnte man das alles irgendwie miteinander auch verweben. Deswegen,
schön. Wir freuen uns.
Hätte ich jetzt noch eine Stunde.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Danke euch, es war mir eine große Freude. Vielen Dank.
Der Podcast ist in Zusammenarbeit mit der Frauenzentrale Zürich entstanden. Seit über 100 Jahren setzt sich der Verein für mehr Selbstbestimmung für Frauen im Kanton Zürich ein. Mehr Infos unter frauenzentrale-zh.ch und schreibt uns gerne eure Ideen und Feedback auf Insta @frauenzentrale_zh. Es würde uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Danke.